Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Ihr könnt uns ja schreiben. achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse und das macht ihr auch zahlreich. Und dann erzählt ihr uns zum Beispiel auch, wie eure Achtsamkeitsmomente im Alltag so aussehen können oder was ihr euch so überlegt, was ihr euch ausdenkt. Da freuen wir uns dann immer sehr. Oder auch, was wir auch sehr gerne lesen, ist natürlich, wie euch achtsam überhaupt ganz konkret hilft im Alltag oder bei eurer Gesundheit oder eben auch bei der geistigen Gesundheit oder so. Das ist auf jeden Fall immer sehr schön zu lesen. Deswegen an dieser Stelle einfach auch mal ein dickes Danke. Vielen, vielen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit nehmt und uns diese E-Mails schreibt. Und auch danke natürlich an die vielen Menschen, die uns Themen schicken und sagen, hier mach doch mal dieses Thema oder ich habe mich jetzt hiermit gerade beschäftigt und wollt ihr da nicht auch mal was drüber machen, weil es würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Und Nina hat uns geschrieben und hat gesagt, mach doch mal was zu Lärm. Und unsere Interpretation quasi, Mai Höeng, ist ja der innere Lärm vor allem, ne?
Ja, ich finde das halt sehr, sehr spannend. Wir könnten irgendwo sein, wenn wir innerlich sehr zufrieden sind, also total in Balance, sage ich mal, und es ist super laut, dass es uns nicht stört, aber wenn wir innerlich sehr aufgewühlt sind, dann kann das kleinste Geräusch zu einem super heftigen Stressor werden und deshalb dachten wir, wir sprechen heute über diesen inneren Lärm, diesen Noise quasi, wie wir damit umgehen können.
Weil davon abgesehen, also äußerer Lärm macht krank, auch dazu gibt es Studien, also wer wirklich irgendwie an einer sehr großen lauten Straße wohnt viele Jahre, der hat einen viel, viel höheren Stressfaktor dadurch. Aber wir sind ja hier für Achtsamkeit zuständig und deswegen wollen wir über den inneren Lärm sprechen. Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank Nina an dieser Stelle für diese Inspiration. Und ich will uns aber trotzdem noch mal ganz kurz vorstellen, weil es könnte ja sein, dass das gerade das allererste Mal ist, dass du achtsam hörst. Mai Höeng ist Doktor, sie ist Autorin, Verhaltenstherapeutin und Psychologin. Hallo nochmal, ganz offiziell an dieser Stelle.
Hallo.
Ich bin Diane, ich bin Moderatorin, Autorin und Keynote-Speakerin zu all diesen Themen. Und ja, dann fangen wir mal an. Lärm, innerer Lärm, also du meinst die Stimmen in unserem Kopf.
Ja, und ich finde, da kann auch jeder mal persönlich nochmal reflektieren, was bedeutet denn für euch dieser innere Lärm, ne? Also sei es die To-Do-Liste oder so oder Erwartungen, kritische Stimmen. Was ist es genau, was euch davon abhält, im Moment zu sein, konzentriert zu sein, in Ruhe zu sein? Das ist ja von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich und auch in Vorbereitung auf diese Folge, da habe ich auch nochmal überlegt, so was ist eigentlich für mich Lärm, ja? Und bei mir ist es definitiv To-Do-Listen, ja? Also wenn ich denke, oh, ich muss das noch machen, dann wird's laut in meinem Kopf.
Okay, interessant, aber es ist eine sehr schöne Frage. Für mich ist, also ich habe einmal diesen ganz normalen Lärm von außen, der mich wirklich, also da hast du da auch irgendwas, was dich besonders stresst? Weil bei mir sind es oft, wenn irgendwo in einem Café oder so Fernseher und Radio oder Musik gleichzeitig läuft, das ist für mich das Schlimmste, dann muss ich rausgehen. Mhm. Das ist so der äußere Lärm, der mich am meisten quält, würde ich sagen. Also wenn so viele Sachen auf einmal kommen.
Ja, finde ich auch. Und ich merke auch, dass ich, je mehr ich in die Stille gegangen bin und die Stille auch schätze in den vergangenen Jahren, desto empfindlicher bin ich auch geworden. Restaurants zum Beispiel, wenn ich mich mit jemandem unterhalten möchte. Wenn ich allein bin, finde ich es gar nicht mal mehr so schlimm. Aber wenn ich mich mit jemandem unterhalten möchte und im Hintergrund ist laute Musik und dann noch höre ich die Espressomaschine oder so, dann macht mich das ganz kirre und ich merke das dann direkt, wie unkonzentriert ich bin. Wenn ich aber zum Beispiel ein Buch lese oder so und da ist so ein Hintergrundgeräusch im Café, das finde ich wiederum angenehm, also wenn ich so für mich bin.
Ja, total nachvollziehbar. Und mein innerer Lärm wäre dann vielleicht, bei mir sind es nicht To-Do-Listen, weil wenn ich weiß, ich habe selber quasi die Macht, die abzuarbeiten, dann ist es nicht so schlimm, sondern bei mir kommt der Stresslärm, wenn ich abhängig bin von jemand anderem, der erstmal was erledigen muss, damit ich weiterarbeiten kann. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, ja. Genau.
So, ich kann das nicht machen, solange du nicht das machst, aber du machst es nicht. Und das, dann werde ich richtig so. Das ist quasi mein auch, oder sagen wir, eine Quelle von innerem Lärm. Also das heißt, da achtsam hinzugucken und einfach mal in sich reinzuhorchen, ne, was denn überhaupt für uns innerer Lärm bedeutet, wäre dann der erste Schritt.
Ja, ne, wir fangen normalerweise ja mit einer Definition an mit jeder Folge, aber hier dieser innere Lärm, das ist ja sehr, sehr subjektiv, ne? Und dass ihr euch da einfach mal die Frage stellt, euch vielleicht ein bisschen Ruhe gönnt dafür und mal reinhorcht, was in der letzten Woche habt ihr als laut empfunden und was ich gerne so als inneres Bild nehme oder als Metapher, da stelle ich mir so einen Bergsee vor und dann, was hat den See so ein bisschen zum Wackeln, zum Vibrieren gebracht, so dass ich die Spiegelung des Berges gar nicht mehr sehen kann, ne? Und so vergleiche ich quasi meinen Geist damit, was hat mich so in Wallung gebracht irgendwie.
Aber es ist ja auch paradox, weil auf der einen Seite, wenn wir lauten inneren Lärm haben oder einen sehr lauten, harschen inneren Kritiker, der sagt, du hast es wieder falsch gemacht, du kannst es nicht oder was auch immer, ja, dann quält uns das logischerweise. Aber auf der anderen Seite sprechen wir ja seit über 4 Jahren nunmehr darüber, dass in die Stille gehen, also meditieren, einfach sitzen und schweigen und atmen, ja auch super hart ist auf der anderen Seite.
Ja, das ist wirklich dieses Paradox. Und was ich ja so wichtig finde, ist, dass wir sagen, dass es normal ist und dass es auch ein Training bedarf, die Achtsamkeit und in die Stille reinzugehen. Also so das Extrem, wenn jemand noch gar keinen Kontakt mit Meditation, mit diesem Stillsein, sowohl körperlich sich hinsetzen und stoppen, pausieren, als auch geistig quasi nicht abzulenken mit irgendetwas, dann in die absolute Stille reinzugehen. Zum Beispiel, es gibt ja diese Vipassana-Retreats. Also das sind Retreats, Meditations-Retreats, wo man zum Beispiel 10 Tage lang nicht spricht und auch sich nicht in die Augen guckt, auch keine Bücher liest oder so, ja. Das wäre eine Überforderung.
Ja, also tatsächlich habe ich mich auch noch nicht getraut, das zu machen, obwohl ich wirklich gerne und viel meditiere, viel mich mit diesen Themen beschäftige, wirklich auch gerne in die Natur gehe und tatsächlich physisch Bäume umarme.
Ja.
All diese Dinge mache. Aber Vipassana, 10 Tage habe ich mich noch nicht getraut. Ich weiß, ich werde es irgendwann machen, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht, weil wir Menschen, wir können das nicht so einfach. Wir müssen das wahrscheinlich wirklich trainieren und uns damit mit diesem Gedanken anfreunden. Und da gibt es ja auch Studien drüber.
Genau, also wir haben eine Studie hier von Wilson et al. 2014, die erschien in der Science und die haben untersucht, wie Menschen damit umgehen, wenn sie Stille ertragen sollen oder beziehungsweise auf ihre Gedanken zurückgeworfen werden. Ne? Und die haben den Probanden die Aufgabe gegeben, dass sie sich in einen leeren Raum begeben, wo wirklich nur ein Stuhl steht und es war ein sehr karger Raum, also weiß gestrichen, und ihren Gedanken einfach nachzugehen. Davor sollten sie alle Gegenstände abgeben, die möglicherweise als Ablenkungsquelle dienten, wie zum Beispiel ihre Handys, Bücher und so weiter. Und im Ergebnis kam halt raus, also die meisten Menschen, die können das überhaupt gar nicht genießen, mit ihren Gedanken zu sein. Also das war wirklich eine Reihe von Studien mit mehreren Variationen, also insgesamt 11 Studien. Und es fiel den Menschen super schwer, sich 10 bis 15 Minuten einfach nur in diesem Raum mit ihren Gedanken zu beschäftigen. Also sie haben angegeben, dass es sogar extrem unangenehm war. Und in einer dieser Studien aus der Reihe von vielen haben sie den Probanden ja die Option gegeben, dass sie sich selbst so leichte Elektroschocks verabreichen können, also wenn sie das wollen. Und tatsächlich haben viele das dann auch gemacht. Also während sie da so alleine waren, für 15 Minuten haben sie das nicht ausgehalten, weil sie das als so aversiv empfanden, dass sie lieber dann sich diese Elektroschocks ausgeteilt haben, um in irgendeiner Form abgelenkt zu sein. Und was ich spannend fand, ist, dass sie Unterschiede zwischen Menschen gefunden haben. Also die Personen, die gut darin waren, ja, so positive Tagträume sich auszumalen, die haben dieses Denken, die Stille viel mehr genossen. Und die Menschen, die eine schlechte Aufmerksamkeitssteuerung haben, die haben das als viel, viel aversiver wahrgenommen, diese Stille. Das fand ich spannend.
Absolut. Ich habe diese Studie auch in meinem Buch zitiert und da weiß ich noch, da gab es ein Zitat von einem Wissenschaftler, der daran irgendwie beteiligt war und der hat so eine schöne Conclusion gehabt. Er hat dann gesagt, der untrainierte Geist beschäftigt sich nicht gerne mit sich selber. Mhm. Das fand ich natürlich nach 4 Jahren achtsam so cool, dieses Zitat, weil der untrainierte, also genauso wie du sagst, dass man das natürlich trainieren kann. Das ist ja so, wie wenn ich nie joggen gehe und dann Marathon laufe. Horror. Geht nicht. Wenn ich aber trainiere, und zwar sei es eben Stille und die Ruhe im Kopf, dann kann ich auch 6 bis 15 Minuten in einem Raum ohne viel Ablenkung sitzen, ohne dass es mich quält, oder?
Also. Ja, locker. Also ne, die Meditationen, die wir teilweise üben, die gehen ja eine Dreiviertelstunde lang oder noch länger. Und das ist halt wirklich dieser Affengeist, von dem wir auch oft sprechen im Kontext der Meditation. Das ist so ein kleines Äffchen, das hängt sich von einem Thema zum nächsten. Und wenn es untrainiert ist, also wenn das Äffchen nicht weiß, was es tun soll, dann wird es einfach sehr ungeduldig. Aber wenn wir dem zum Beispiel eine Aufgabe geben, wie beispielsweise, hey, fokussiere dich mal auf die Ein- und Ausatmung oder geh mal deinen Körper durch oder zähle von 1 bis 10 und fang wieder, wenn du bei 10 bist, wieder bei 1 an oder so, dann hat das Äffchen was zu tun und dann ist es leichter, irgendwann in diese Stille reinzukommen.
Also man kann auch Stille aushalten trainieren oder Stille ertragen lernen kann man trainieren. Das klingt ja interessant, ne? Dadurch, dass wir wirklich schon so oft und viel darüber sprechen, finde ich das aber trotzdem immer wieder interessant, weil ich habe gerade mit einem Freund darüber gesprochen. Es gibt viele Menschen, die können auch deswegen nicht alleine sein.
Ja, das ist, eine ganz große Sache. Also in dem Moment, wo man allein ist, dass dann die Maschinerie in unserem Kopf anfängt und da ist einfach eine unglaubliche Angst davor. Und mir begegnet das auch ganz oft mit PatientInnen, ja, dass sie Angst haben, wenn ich zum Beispiel so eine Gruppentherapie anbiete zum Thema Achtsamkeit, dass sie sagen, oh Gott, ich habe einfach Angst davor. Ne, sobald sie die Klangschale anfangen, dann weiß ich, jetzt geht's los, jetzt wird's still und dann, ja. Und dann haben sie Angst. Und dann ist es ja ganz befreiend und toll, ja, wenn wir gemeinsam üben, okay, da kommen Gedanken, aber wir können damit umgehen, ne? Also Gedanken und Gefühle. Und manche sind einfach so, so angespannt und aufgeregt, da ist es auch ganz wichtig, Adaptationen vorzunehmen. Also zum Beispiel zu sagen, hey, ihr dürft die Augen öffnen. Oder ich habe zum Beispiel in der Praxis auch so eine Sanduhr da. Dann kann man die Sanduhr fixieren mit den Augen oder auf einen Punkt gucken oder so. Oder sich einen Gegenstand in die Hand nehmen. Das ist auch wieder eigentlich eine Art und Weise, wie wir diesem Äffchen ja, eine Aufgabe geben können, noch einen Anker neben unserer Atmung.
Würdest du sagen, dass es uns zunehmend schwerer fällt, in die Stille zu gehen, allein zu sein, mit unseren Gedanken Zeit zu verbringen, weil wir jetzt alle Smartphones haben, weil wir immer sofort wegklicken, herklicken, bestellen, streamen, liken, Reels gucken, was auch immer? Also dass quasi wirklich diese unfassbare Technik um uns rum dafür sorgt, dass es uns noch schwerer fällt?
Ich glaube schon, weil das ja so ein starker Automatismus schon ist. Also diese Reizreaktion quasi, hey, wir sehen das Handy und direkt sind wir dran und klicken, ne, und wollen da irgendwie eine Antwort bekommen. Das ist so drin und ich merke das ja selbst auch. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, da packe ich so die Erinnerungskiste aus, wo ich bei meinen Eltern, wenn ich irgendwie ins Internet gegangen bin, dann mussten wir das an irgendeinem so eine Box dran schließen. Und es hat erstmal gedauert, bis man überhaupt mit dem Internet connected war irgendwie, also verbunden war.
Und dann hat es dieses Geräusch gegeben.
Genau, dieses Geräusch. Das haben wir ja gar nicht mehr. Also ich denke, dass wir so diese Geduld auch abtrainiert bekommen haben. Und wir hatten ja eine Folge mal zur Resonanztheorie, also wie wir ja diese Verbundenheit mit der Welt um uns herum ja durch Resonanzerfahrungen vertiefen können. Und da war ja so einem von Hartmut Rosa, dieser Soziologe, ein Statement von ihm war ja so, wir haben fast so ganz oft im Alltag so tote Beziehungen. Also wir haben zum Beispiel das Telefon, was vibriert, das ist wie so eine Fake-Resonanz, damit wir in Fake-Resonanz quasi gehen mit der Welt. Aber dabei ist dieses Vibrieren, das ist ja nicht ein wirkliches. Also das ist ja nur die Technologie, ja. Und ich glaube, durch all diese Gegenstände, Technik und alles das, was es gibt, da lenken wir uns viel ab und es fällt uns schwerer, dann in die wirkliche Stille, in wirklichen Kontakt mit uns zu kommen.
Und da will ich noch einen anderen Begriff einwerfen an dieser Stelle, nämlich den Begriff Freiheit. Also wenn wir es schaffen, mit uns selbst in Stille zu gehen und auch unsere eigenen Gedanken zu ertragen, sage ich jetzt mal mit Absicht so negativ konnotiert. Ja, also wenn wir meditieren lernen, Achtsamkeit lernen, üben, trainieren, dann sind wir ja auch frei. Wir sind dann nicht abhängig von anderen Menschen, die uns bespaßen müssen, von Technologie, von irgendwas. Wir sind einfach völlig frei. Wir können alleine auf einer Parkbank sitzen und sind frei. Wir müssen nicht irgendwelche Geräte aus der Tasche ziehen oder irgendwelche Leute vollquatschen oder so. Wir sind frei. Und das ist ja auch eben so ein Suchtding, ne? Wenn man nicht trainiert ist, wenn man seinen Geist nicht trainiert, dann ist man ja süchtig nach Lärm von außen quasi, also nach Input.
ständig so eine Stimulation. Ich finde das auch so schön, dass du das gerade sagst, weil Freiheit früher, ich hatte keine richtige Definition dafür für mich. Freiheit hörte sich für mich immer sowas, oh, was ist das Freiheit? Das ist sowas ganz Großes. Und tatsächlich durch die Achtsamkeitspraxis habe ich eher so eine Erfahrung gehabt. Ich sage so, ja stimmt, ich brauche das jetzt nicht. Ich kann einfach für mich sein oder jemand ist bei mir, aber da muss nichts irgendwie sein. Ne? Und das ist eine ganz große Freiheit, weil das irgendwie so viel Raum ermöglicht, Optionen irgendwie. Und was ich auch finde oder selbst erfahren habe und auch sehe in der Arbeit mit Menschen, wenn wir Achtsamkeit praktizieren, das ist einfach unglaublich, das Selbstvertrauen stärkt. Ne? Ja. Also wenn ich lerne, ich kann mit mir selbst sein, mit meinen Gedanken, Gefühlen und was immer, was dieser Moment jetzt bietet. Ne? Ich brauche nichts von außen, auch nicht unbedingt irgendwie scheinheilige Hilfen, die vielleicht doch nicht so toll sind, ja, dass ich denke, wow, ich kann mir selbst vertrauen. Und das ist so eine ganz sanfte Form von Selbstvertrauen, die dann so kommt, dich umhüllt und einfach ganz wundervoll ist.
Und dann auch wieder, wie immer, hängt alles mit allem zusammen, die Gelassenheit. Ne? Also weil wenn wir eben so sehr abhängig sind von Stimulanzien von außen, also von, ich sag mal, Lärm von außen, um mal in dem Thema quasi der Folge zu bleiben, dann sind wir auch weniger gelassen. Weil was ist denn, wenn du zum Beispiel eine lange Bahnfahrt hast und der Akku ist alle und du hast keinen Strom oder irgendwas. Ja, also das sage ich aus eigener Erfahrung, weil oft nämlich die Steckdosen bei der Deutschen Bahn nicht funktionieren, weil sie ausgeleiert sind, aber das nur nebenbei. Diese Gelassenheit, dann, wenn jemand zum Beispiel eine Verabredung absagt, weil ihm irgendwas Krasses dazwischen gekommen ist, dann kriegen wir nicht sofort einen Wutanfall oder brechen zusammen, weil wir nichts mit uns anzufangen wissen, sondern wir können dann gelassen reagieren, wenn eben Dinge unerwartet laufen und wir können aber mit uns sein, mit unserer Stille, mit unseren Gedanken und so weiter, dann wiederum fördert es auch die Gelassenheit. Also Stille hilft uns ja achtsamer zu werden, aber die Achtsamkeit wiederum hilft uns dabei, in die Stille zu finden.
Ja, das ist halt ganz wundervoll, ne? Also wenn wir Stille haben und weniger Ablenkungsquellen, dann ist es oft leichter, in den gegenwärtigen Moment zurückzukehren. Dann können wir innehalten, stoppen. Aber wenn wir zum Beispiel so eine Achtsamkeitsübung machen, sei es, dass wir eine Atemmeditation machen oder auch einen Bodyscan, das ist ja so eine Übung, wo wir mit unserer Aufmerksamkeit unseren Körper durchgehen, ja, dann ist es auch leichter, in die Stille zu gehen. Ne? Wir fokussieren unsere Aufmerksamkeit auf die einzelnen Körperregionen. Also beides hilft einander in beide Richtungen.
Wie toll das ist. Das eine befruchtet das andere und vor allem verstärkt auch das andere. Mhm. Also wie können wir denn jetzt, wenn wir vielleicht am Anfang unserer Reise sind, in der Achtsamkeitsreise, wie können wir denn anders mit Stille umgehen?
Ja, also ich denke, das, was den meisten Menschen halt Angst macht, ist diese Welle von Gedanken, die so runterkommt. Also erstmal finde ich das ganz wichtig zu normalisieren, ja. Das ist normal. Also wenn wir das so noch nicht kennen, ja, dann regnet es runter wie so ein, oder kommt wie so eine Welle, wie so ein Tsunami an Gedanken. Und man denkt, oh Gott, wie soll ich das bloß irgendwie umgehen können? Vielleicht sind es auch Grübelgedanken. Das sind ja die Art von Gedanken, so kreisende Gedanken, die oft, sich auf die Vergangenheit beziehen, meistens sehr negativ sind und nicht zu irgendeiner Lösung führen. Da kann es helfen, wenn wir uns von diesen Gedanken defusionieren. Und das ist ja ein Wirkmechanismus der Achtsamkeit. Also wenn wir unser metakognitives Bewusstsein kultivieren, das sind große Worte jetzt alles, aber metakognitives Bewusstsein bedeutet, wir denken quasi übers Denken. Wir schauen uns dabei zu und wissen, hey, das sind gerade Gedanken, die passieren. Das bin nicht ich, ja. Also ich bin nicht dieser Gedanke. Und da gibt es ganz, ganz viele Übungen.
Und da hast du uns welche mitgebracht, diesmal aus quasi dem therapeutischen Alltag.
Genau, ja, das ist etwas, was ich meinen Patienten gerne mitgebe. So ein Arbeitsblatt mit...
Ein Arbeitsblatt, ja, genau. Frau Lehrerin.
Ja, genau. Ja. Es ist super Verhaltenstherapie. In der kognitiven Verhaltenstherapie haben wir Hausaufgaben und Arbeitsblätter, ja. Okay, und dann gebe ich denen das mit und da sind ganz viele Ideen, wie wir anders mit unseren Gedanken umgehen können. Und ich habe gedacht, wir gehen einfach mal ein paar Ideen hier durch. Also da ist zum Beispiel eine Idee, dass wir dem Verstand erstmal einen Namen geben. Also zum Beispiel sagen, hey, das ist die Denkmaschine, der Kopfcomputer, Herr Schlaumeier oder so, oder der Besserwisser. Und dass wir dann einfach mit dem sprechen. Hallo, Denkmaschine, na, wie bist du heute drauf? Auf was für Gedanken mein Kopfcomputer heute wieder kommt. Und das ist eine Art und Weise, wie wir uns etwas davon distanzieren können. Ne? Mhm. Also wir sagen nicht, okay, mein Kopf, meine Gedanken und das ist immer alles wahr, sondern wir geben dem so einen ulkigen Namen.
Meine Lieblingsübung, weil es gibt hier auf diesem Arbeitsbogen, kann ich euch mal erzählen, ich habe den hier ja bekommen, netterweise. Ich meinte auch so, das mache ich mal, den drucke ich mir aus und nehme ihn mit nach Hause. Ich mache am liebsten, und das ist, ich sag mal, für mich das Allereinfachste auf dieser Liste, schwierige Gedanken einleiten mit, ich habe den Gedanken das oder mein Verstand sagt mir gerade das. Das ist für mich das Allereinfachste und das benutze ich auch immer als Beispiel, wenn ich Metakognition jemandem erkläre, dass ich sage, ich gucke in den Spiegel und denke, ich bin hässlich und dann sage ich, oh, interessant, ich habe gerade den Gedanken, ich sei hässlich. Mm. Und zack, ist es nicht mehr die Wahrheit. Ja. Ich finde das sehr effektiv, sagen wir so.
Ja, es ist sehr, sehr effektiv und einfach. Ne? Also das Schöne bei diesen ganzen Techniken ist, es gibt ja so viele Variationen und da könnt ihr euch einfach das raussuchen, was gut zu euch passt. Jetzt überlege ich, das ist auch noch ein schönes. Sich vorstellen, der Verstand wäre ein Patient und man selbst der Arzt. Dann könnte man sagen, na, wo fehlt's denn? Aha, das sieht mir doch sehr aus nach einem schlimmen Fall von akuter Beschwerteritis, ein Niemand kann mich leiden, Syndrom, einer Schwarz-Weiß-Attacke, Morbus, aber ich habe doch recht.
Süß. Ich mag auch, ich habe hier gerade noch auch in der Liste gefunden, sich vorstellen, der Verstand wäre ein Geschäftspartner. Er macht mir Angebote. Also mein Geschäftspartner macht mir das Angebot, den Gedanken zu denken, ich wäre hässlich und ich lehne aber vielleicht ab und sage, nein, mein lieber Verstand, das ist kein gutes Angebot. In dieser Sache kommen wir nicht ins Geschäft, das mag ich sehr. Denn dieser schön, Gedanke, der nährt mich nicht, also möchte ich ihn gerade nicht denken. Ja. Er hilft mir gerade gar nicht weiter. Aber danke, es war ein Angebot, fair enough.
Genau, ein uncooler Deal, darauf gehe ich nicht ein, aber danke schön, das ist sehr schön. Ne? Oder hier, eine Hitliste anfertigen mit ihren häufigsten schwierigen Gedanken. Wie sieht die Top 10 gerade aus? Gibt es Neueinsteiger, Aufsteiger, Absteiger? Welcher Gedanke ist die absolute Nummer 1? Also ich kann es mir auch visuell richtig vorstellen, diese Top 10 quasi, das ist auch lustig.
Absolut. Ein Wettbewerb mit ihrem Verstand veranstalten, wenn er ihnen einen schwierigen Gedanken schickt. Bestimmt fällt ihnen noch ein schwierigerer ein.
Ja, so ein bisschen so ein paradoxer. Manchmal gibt es diese paradoxen Interventionen, wenn man irgendwie so einen Hang zu etwas hat und dann sagt der Therapeut, ja, übertreiben Sie nochmal, also setzen Sie noch eins drauf und dann merkt man, ja stimmt, das war irgendwie so ein bisschen, ja, macht irgendwie nicht so richtig Sinn und dann distanziert man sich auch.
Also zum Beispiel jetzt bei dem, weil das habe ich noch nie gemacht, das ist mir jetzt ganz fremd. Ich weiß, es gibt diese Übung, ne, katastrophisieren, also wenn ich jetzt mir vorstelle, wenn ich schlecht schlafe vor meiner Matheprüfung, dann werde ich wahrscheinlich durchfallen und dann wäre die Katastrophisierung, dann werde ich von der Uni oder Schule fliegen oder was auch immer und dann werde ich nie eine Ausbildung machen und keine Ahnung, sowas?
Ja, so zum Beispiel. Oder wenn man jetzt sagt irgendwie, boah, ich finde, meine Augen sehen nicht so schön aus und dass man dann sagt, ja, okay, machen Sie es mit Ihrem ganzen Körper, alles ist schlecht irgendwie so, ja. Oh Gott. Also da muss man aber auch echt abwägen, bei wem es passt. Also das ist jetzt nichts, was ich so gerne irgendwie so mache oder auch in der Arbeit, beim Arbeitskontext, wenn man sagt, oh Gott, ich kann das jetzt hier nicht oder diese Aufgabe ist so schlimm, dass man übertreibt, alle machen es so, was würde dann passieren mit der Welt oder so, ne? Also wie würde unsere Welt aussehen, wenn alle das so machen, sowas halt oder Aliens kommen dann oder so. Also ganz, ganz abstruse irgendwie Geschichten, wenn man einfach übertreibt. Und ich hatte es schon auch mit Patienten, die gesagt haben, ja, okay, gut, also das ist übertrieben, das passt irgendwie jetzt nicht. Ja,
ja, aber nee, das gefällt mir nicht so. Das ist, glaube ich, nicht in meiner Hitliste. Ich mag noch, ganz kurz muss ich euch noch einen vorlesen, sich vorstellen, sie hielten einen Gedanken in der hohlen Faust, die sie dann langsam öffnen, sodass er davonfliegen kann. Das mag ich sehr. Sowas mache ich tatsächlich auch als Visualisierung in der Meditation, dass ich Ängste oder Gedanken dann wegfliegen lasse, wie zum Beispiel einen Luftballon und dann wird er immer kleiner und dann ist er irgendwann weg und dann mache ich die Augen auf und habe den halt wegvisualisiert.
Ja, schön, ja. Falls es Leute gibt, die sich nicht so gut Bilder so vorstellen können, ne, dann könnt ihr auch den Gedanken aufnehmen, also aufsprechen und dann ihn verzerren. Also quasi so, dass es wie so ein Chipmunk sich anhört. Also ganz, ganz hoch irgendwie oder ganz, ganz schnell oder ganz, ganz tief oder so. Und das hilft auch dabei, sich von ihm zu defusionieren.
Och, es gibt so viele schöne Möglichkeiten, dass wir den Lärm in unserem Kopf tatsächlich irgendwie zügeln können. Und du hast eben gesagt, bei diesem Experiment, wo die Leute eben auf dem Stuhl saßen, in diesem langweiligen Raum, ne, dass die Aufmerksamkeit da ganz wichtig ist und eine Rolle spielt. Das heißt, wir können unsere Aufmerksamkeit irgendwie trainieren. Aber wie geht das?
Wir können uns vorstellen, unsere Aufmerksamkeit ist wie eine Lampe oder wie ein Scheinwerfer. Ne? Da, wo wir hinscheinen mit der Lampe, hinrichten, das ist das, was wir sehen. Und meistens ist es so, gerade bei beispielsweise psychischen Erkrankungen oder so, dass diese Lampe oder dieser Scheinwerfer eingerostet sind. Also sehr auf das Negative fixiert und dann sehen wir das ganze andere nicht mehr. Und Ziel ist es, dass wir wieder flexibel werden. Und da können wir unsere Aufmerksamkeit, das ist fast schon wie so ein, wie so eine, ja, Trainingssession, Bauchbeine, Po oder so, finde ich fast, ja. Also man kann, wenn ihr auf YouTube geht oder eine andere Suchmaschine oder so, ne, könnt ihr eingeben, Attention Training Technik, ja, ATT Training. Und da werdet ihr einen Clip hören mit verschiedenen Hörquellen oder ihr verschiedenen Geräuschen, ja. Also beispielsweise hört ihr da irgendwie so ein Wasser, was so plätschert und dann noch irgendwie ein Boot, was gegen Stock irgendwie so andockt und dann Möwen oder so. Also ganz, ganz viele so eine Soundkulisse quasi. Und dann wird geübt, dass ihr erstmal, da steht es dann, wird eingeblendet, die selektive Aufmerksamkeit trainiert. Also ganz, ganz bewusst nur die Aufmerksamkeit auf die Möwe richten und dann bleibt ihr dabei. Ja, und dann soll man im zweiten Schritt sich auf verschiedene andere Geräusche konzentrieren, zum Beispiel den Wind oder so oder Menschen, die im Hintergrund sprechen. Und irgendwann geht es dann darum, diese geteilte Aufmerksamkeit hin und her zu switchen auch, ne, die Aufmerksamkeit auszudehnen oder das Ganze wahrzunehmen. Und das sind dann verschiedene Abfolgen, die ihr trainieren könnt und man wird auch besser da drin. Und wenn ihr das übt, ja, ähnlich wie beim Bauchbeine-Po, ne, wenn ich mich dann abquäle mit meinen Sit-Ups oder so oder Planks mache oder so, dann bin ich auch das nächste Mal nochmal eine stärkere Freundin beim Helfen beim Umzug, weil ich dann mehr Kisten schleppen kann. Und so ähnlich ist es auch, wenn wir diese Aufmerksamkeitsübung trainieren. Wir üben zwar mit irgendwelchen Geräuschen, die vielleicht nicht in unserer Lebenswelt unmittelbar so da sind, aber dann später, wenn wir irgendeinen Reiz sehen, aha, stimmt, da ist sowas Negatives, ein negativer Gedanke, ein Gedanke, der mich belastet. Ich richte jetzt ganz bewusst meine Aufmerksamkeit auf meinem Atem oder etwas, was heilsamer ist, was mir mehr Kraft schenkt und nährender ist. Und das geht.
Toll.
Ja.
Mag ich sehr. Training, Aufmerksamkeitstraining. Super Sache. Du hast auch noch eine Studie mitgebracht. Ist das die mit den Mäusen?
Ja, ich habe Diane schon eine Vorwarnung geschickt, dass ich die ethisch ganz daneben finde. Aber die Befunde waren halt interessant. Also ja, wir von Achtsam finden diese Studie, so wie sie durchgeführt wurde, nicht cool.
Disclaimer, ganz wichtiger Disclaimer.
Ja, ganz wichtig. Also ich bin da auch sehr empathisch. Mir sind fast die Tränen wieder gekommen. Also, diese Studie wurde durchgeführt von Kirstedt al. 2015 und erschien in der Brain Structure and Function. Und die haben geguckt, welche Auswirkungen auditorische Reize oder deren Abwesenheit auf die Neurogenese, also die Entwicklung von Nervenzellen im Hippocampus haben. Und diese Studie wurde durchgeführt bei erwachsenen Mäusen. In einem Zeitraum von 3 bis 7 Tagen sollten die 2 Stunden täglich verschiedene Hörreize hören, ne? Die Kontrollgruppe, die haben so ganz normale Umgebungsgeräusche gehört, die für so Tiere, also für Mäuse relativ gewöhnlich und normal sind. Die andere Gruppe, die haben entweder weißes Rauschen gehört oder sie haben so Rufe von so Mäusebabys gehört. Oder noch eine weitere Variation war, sie haben Klaviermusik von Mozart gehört, weil es gibt ja diese Studien auch oder Untersuchungen dazu, dass so ein Klavierkonzert von Mozart wohl sehr, sehr heilsam sein soll oder auch sehr, sehr gute Wirkung für die Gesundheit haben soll. Sie haben gesagt, das ist halt ein strukturierter Stimulus, aber für die Mäuse irrelevant, weil die wahrscheinlich nicht so regelmäßig Mozart hören, ne? Und dann waren sie auch Stille ausgesetzt. Die Mäuse haben dann diese Geräusche gehört und dann wurde ihnen ein Stoff injiziert und dann, das ist ganz schrecklich, dann wurden die Mäuse umgebracht und dann haben die das Gehirn der Mäuse untersucht.
Und was haben sie dann gesehen?
Sie haben dann gesehen, interessanterweise, dass bei Stille und Musik, dass das einen größeren Einfluss auf das Zellwachstum hat im Hippocampus im Vergleich zu zum Beispiel natürlichen Geräuschen. Und die Interpretation von ihnen ist, dass sowohl die Mozartmusik, aber auch die Stille quasi einen neuen Reiz darstellen. Und das deutet darauf hin, dass das die Neubildung von Nervenzellen im Gehirn fördern kann, damit neue Informationen quasi in bestehendes Wissen integriert werden. Das heißt, was spannend ist, ist, dass für Mäuse Stille auch unbekannt ist. Es ist irgendwie auch so, dass sie sehr, sehr viel irgendwie Hintergrundgeräusche haben. Aber wenn ein Reiz, der neu ist und für uns in der Welt, in der wir leben, die ja sehr, sehr laut ist, ne, wir uns auch, also das ist das Fazit, was die haben, aber natürlich wurde das glücklicherweise auch nicht an Menschen durchgeführt, ne? Und man muss ja auch immer aufpassen, kann man Mäuse-Experimente so eins zu eins auf Menschen übertragen? Aber der Gedanke ist quasi, hey, wenn wir in einer Welt aufwachsen und leben, die sehr, sehr laut ist, ist Stille für uns so unbekannt schon, dass es gut tun kann, wenn wir uns dieser Stille, diesem unbekannten Reiz aussetzen, weil dann einfach Nervenzellen gebildet werden. Das war die Idee.
Also Stille lässt unsere Nervenzellen wachsen.
Mhm. Im Hippocampus. Ja.
Im Hippocampus. Und der Hippocampus ist ja ganz wichtig für das sogenannte, nach dem Psychologen war er, ne, Daniel Kahnemann, der das langsame Denken und das schnelle Denken quasi, also er hat diese Begriffe quasi eingeführt, ausgedacht, sich, wie auch immer. Und das so genannt. Und das langsame Denken ist ja das analytische Denken, das kreative, visionäre Denken, das Denken, was wir eben brauchen, wenn wir Probleme lösen. Und wenn unser Hippocampus schrumpft, dann ist das schwierig für das Lösen der Probleme wiederum. Also ist es gut, in die Stille zu gehen, damit wir dann langfristig langsam denken und eben auch sehr komplex und visionär und kreativ denken können. Das nur noch mal ganz kurz zum Hippocampus, der auch wichtig ist für die Erinnerungen, die wir wiederum brauchen, um gute Entscheidungen zu treffen. Naja, toi, 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 das kann man jetzt so pauschal auch nicht sagen, weil wenn man nur Entscheidungen trifft auf Annahme der Vergangenheit, dann muss das auch nicht immer gut sein. Aber auf jeden Fall ist Stille hilfreich für unser Gehirn, für unseren Hippocampus und ja, lässt da Zellen sogar wachsen. Faszinierend. Mhm. Und du hast auch eine Übung, ich wollte es noch auch einmal sagen noch an dieser Stelle, die Übungen macht Mayung tatsächlich exklusiv nur für euch, hier für alle achtsamen Hörer und Hörerinnen, also die liest sie nicht irgendwo ab, die klaut sie nicht irgendwo, sondern die macht sie selber und du hast uns ja was zum Thema Stille hoffentlich mitgebracht.
Ja, ich habe uns eine Meditation geschrieben für ruhige Momente, wie wir auch mit unseren Gedanken anders umgehen können, wo ich auch eine schöne Metapher habe mit so einem Fluss, wo wir die Gedanken ablegen können auf Blätter. Genau.
Sehr schön. Und das ist ja wichtig, damit wir uns eben nicht von unseren ganzen Gedanken, von unserem inneren Kritiker oder der inneren Kritikerin terrorisieren lassen. Und ja, deswegen haben wir über Lärm und Stille heute gesprochen und dass Stille bedrohlich sein kann, aber nur für den untrainierten Geist. Aber wir achtsamen Hörer und Hörerinnen haben ja einen trainierten Geist oder arbeiten zumindest dran, sagen wir so. Wir geben uns stets Mühe. Ja, dann bedanke ich mich bei euch, wie immer, für eure Aufmerksamkeit. Stille ist gesund für unseren Geist. Es ist wirklich, wirklich, wirklich eine gute Sache, immer wieder in die Stille zu gehen und es zu trainieren und seine Aufmerksamkeit zu schulen und sein Bewusstsein zu ordnen. Und ja, das ist quasi die Message der heutigen Folge. Dann macht's euch gemütlich, setzt euch hin, legt euch hin, wie auch immer, oder vielleicht sogar auch beim Spazieren.
Ja, gerne.
Sehr gut. Und ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Vielen Dank, Mayung.
Ja, gerne.
Und bitteschön.
Nimm nun eine bequeme Körperhaltung ein. Ich lade dich ein, während der Übung und auch jetzt deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung zu richten. Nimm wahr, wie du ein- und ausatmest. Falls du während der Übung abgelenkt bist, nimm dies auch ganz freundlich und wohlwollend wahr. Und kehre langsam zur Übung zurück. Richte nun deine Aufmerksamkeit wieder auf deine Atmung. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Wenn du magst, kannst du eine Hand auf deine Bauchdecke legen. Und innerlich mitsprechen. Ein, aus. Du gibst deinem Geist eine Aufgabe. Die Aufgabe deines Geistes ist einfach zu beobachten, wie du ein- und ausatmest. Einatmend nehme ich wahr, dass meine Einatmung tiefer wird. Ausatmend nehme ich wahr, dass meine Ausatmung langsamer wird. Beobachte, wie sich die Atmung langsam verändert und ruhiger und gleichmäßiger wird. Einatmend sehe ich vor mir einen strömenden Fluss, auf dem die Blätter eines Baumes davontreiben. Ausatmend beobachte ich diesen treibenden Fluss vom Ufer aus. Schau dir die einzelnen Blätter an. Es sind kleine und auch etwas größere Blätter, die langsam davontreiben. Einatmend lege ich jeden Gedanken oder jedes Gefühl, was gerade kommt, auf eines der treibenden Blätter. Ausatmend beobachte ich, wie die Gedanken und Gefühle auf den Blättern sanft davongetragen werden. Du sitzt ganz ruhig am Ufer und schaust zu, wie die Blätter mit den Gedanken und Gefühlen weggetragen werden, ohne dass du dich in die Gedanken oder auch Gefühle verwickelst. Einatmend erkenne ich, dass ein Gedanke oder auch ein Gefühl angenehm, unangenehm oder neutral unbeständig sind. Ausatmend fühle ich mich gefestigt und ruhig und fühle ein Gefühl von Selbstvertrauen. Ich kann mit allen Gedanken und Gefühlen sein und weiß, dass sie kommen und wieder gehen. Nimm noch einmal 3 tiefe, bewusste Atemzüge. Auch im Alltag kannst du dich immer wieder mit dieser Übung verbinden und Gedanken und Gefühle kommen und gehen lassen, ohne dabei in die Geschichten einzusteigen. Kehre langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder in den Raum zurück und öffne in deinem Tempo die Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.